In 2003, the World Economic Forum Davos selected him as a global leader for tomorrow.
Über Zentralbanken und die Zentralplaner, das sind eigentlich die Ausführorgane, die uns betreffen und die Wirtschaft betrifft.
And for decades now, he has been at the forefront of sounding the alarm on incoming economic crises.
He, in 1995, proposed a program, or, you know, he labeled, you know, these two words. It was called quantitative easing.
Richard Werner is an internationally renowned economist who wrote the bestseller Princes of the Yen.
Wir sind ja alle Europäer, nicht? Das kann man uns ja nicht wegnehmen. Man muss ja nur nicht für dieses Konstrukt der EU sein.
Ein herzliches Willkommen bei Marc lädt ein. Professor Dr. Richard Werner.
Vielen Dank. Freut mich, wieder hier sprechen zu dürfen. Auf dem Weg hier noch mal kurz ein paar News gecheckt und es ist leider die tägliche Nachricht aus Deutschland. Deutsche Papierfabrik nach 200 Jahren insolvent. Alle Mitarbeiter verlieren ihren Job. Und das kommt wirklich jetzt täglich mehrere. Ich möchte zur Wirtschaftslage in Deutschland sprechen, natürlich auch bestimmte Zusammenhänge und Hintergründe erforschen und ergründen. Und Wege aus dem Abgrund und natürlich auch Wege zur finanziellen Selbstverteidigung vorstellen. Ganz kurz, wir dürfen nicht vergessen, Deutschland war sehr lange extrem erfolgreich. Da gibt es wirklich keinen Zweifel drüber. Die deutsche Produktivität war Jahrzehnte, man kann eigentlich auch wirklich sagen, über ein Jahrhundert, die höchste oder zumindest eine der allerhöchsten in der ganzen Welt. Wie kann man das relativ sicher sagen? Man muss sich nur die Außenhandelsbilanz anschauen. Der Handelsüberschuss ist ein sehr akkurater Maßstab der Wettbewerbsfähigkeit eines Landes. Und da sehen wir immer noch, trotz allem, erstaunlich gut aus, aber wir wissen, jetzt bröckelt es, jetzt werden wir extrem unter Druck gesetzt. Wie konnte es sein, dass Deutschland so viele Hidden Champions hatte? Ich hatte da letztes Jahr vorgetragen, als ich hier war. Ganz kurz zur Erinnerung, Hidden Champions, das sind kleine mittelständische Unternehmen, KMUs kurz ausgedrückt, die aber weltweit ein Top-Market-Share haben, wie ein Champion Gold, Silber, Bronze, 1, 2, 3 Top-Market-Share in ihrer respektiven Market-Nische. Und man kann international schauen, wie viele haben da von diesen die Länder. Und da ist Deutschland in seiner eigenen Klasse, da kommt niemand ran. Und wenn man sieht, selbst ein Land wie Österreich sieht auch ziemlich stark aus und wir wissen, das ist alles natürlich historisch das Gleiche. Ethnische, sprachliche, völkermäßig das gleiche Land und hat natürlich die ähnlichen Systeme. Also was ist das, was Deutschland und auch Österreich, Schweiz so gut macht? Wie konnte das sein? Zum Beispiel Großbritannien hat mal gerade halb so viele Hidden Champions wie Österreich. Also es ist schon erstaunlich. Wie war das möglich? Das war möglich wegen den kleinen Banken, die wir haben. Das ist der Schlüssel zum Erfolg für die Hidden Champions, aber allgemein für KMUs, für Exporterfolg und Wohlstand. Denn kleine Firmen sind der Hauptarbeitgeber. 70-80% aller Arbeitsplätze sind bei den kleinen mittelständischen Unternehmen. Und die sind fast nur durch Bankkredit finanzierbar. Die sogenannten Kapitalmärkte, das ist ja für die ganz Großen. Daher hängt es davon ab, was für ein Banksystem wir haben. Und was ist da das beste Banksystem? Das ist natürlich eins, das für diese KMUs die Mittel zur Verfügung stellt. Und das sind nur die kleinen Banken. Große Banken wollen große Deals machen und sind nicht an Kleinkredit, an kleine mittelständische Unternehmen interessiert. Das sind eben diese vielen Hunderte, früher waren sogar Tausende von Genossenschaftsbanken, Sparkassen, Lokalbanken. Und hier muss man wissen, Banken schöpfen Geld. Das heißt, es gab also dezentrale Geldschöpfung für produktive Zwecke. Und Deutschland hat ja immer noch bei weitem die größte Anzahl der Banken in Europa, Welches Land steht hier raus? Das ist natürlich Deutschland. Ja, und die Grundregel im Banking, ich habe schon gesagt, die Großbanken machen Großkredite. Wer vergibt Kredite an Kleinunternehmen? Nur kleine Banken. Und wenn man die nicht hat, dann sieht es schlecht aus. Wie zum Beispiel in Großbritannien, wo kleine Unternehmen keinen Kredit bekommen. Das heißt natürlich auch, weil die Banken fusionieren unter Druck der Zentralbanken, wir müssen also ständig neue Kleinbanken gründen. Was sagen die Zentralplaner dazu? Es gibt Überkapazitäten im Banksektor in der Eurozone. Von welchem Land spricht er, Herr Draghi? Natürlich von Deutschland. Welche Banken meint er? Goldman Sachs vielleicht, wo er ziemlich viel Geld verdient hat? Ich glaube nicht. Deutsche Bank auch eher nicht. Es sind die kleinen Raiffeisenbanken, Lokalbanken, die eben auch in den letzten 10 Jahren rapide verschwunden sind, wegfusioniert und damit auch ihre Stärke wegfusioniert und die Stärke für das Allgemeinwohl wegfusioniert. Unter der EZB, der jüngsten Zentralbank, der großen Zentralbanken, ist ja keine lange Geschichte, aber sehr erfolgreich schon, 6.000 Banken verschwunden. In Deutschland waren 80% der Banken diese kleinen Lokalbanken. Wenn man es an der Zahl der Banken misst, wenn man es an den Einlagen misst, 70%, egal wie man es misst, die Dominanz. Und das hat die Stärke des Mittelstandes und der deutschen Wirtschaft eigentlich in den letzten 200 Jahren erklärt. Was sind die Vorteile von solchen Lokalbanken? Das Geld bleibt in der Region. Es findet keine Kapitalabsaugung aus den Regionen zu den großen Finanzplätzen statt. Die Kleinbanken fördern die kleinen Unternehmen. Das schafft Arbeitsplätze. Sie zahlen Steuern. Die kleinen Unternehmen, die kleinen Banken, alle zahlen Steuern, die dann in der Region bleiben. Und Banken schöpfen Geld. Das heißt, man hat dann seine eigene lokale kleine Zentralbank, die Geld neu in Umlauf bringt, ohne das irgendjemand anders wegzunehmen. Das ist ein unglaublicher Unterschied zu anderen Systemen, wo man eben das nicht hat. Und diese Lokalbanken sind natürlich stabiler und machen ihre Arbeit nachhaltiger. Das haben wir in der Finanzkrise gesehen, als die kleinen Banken in Deutschland nicht die Kreditvergabe reduziert haben, weil sie ja nicht diese große Spekulation, die zu Problemen geführt hat, mitgemacht haben. Daher gab es de facto keine Rezession in Deutschland 2008, 2009, während andere Länder in der großen Krise waren. Gut, die Großbanken waren auch in Deutschland betroffen, aber die sind Gott sei Dank nicht so wichtig in Deutschland bisher. Denn die Antwort der Zentralplaner ist, zerstört die Kleinbanken. EZB schließt Tausende von Banken, treiben wir die digitale ID voran, bereiten wir die Zentralbank Digitalwährung vor. Warum? Was ist das Ziel? Was bedeutet das? Die Zentralbank möchte jetzt gegen die Banken konkurrieren und möchte jetzt selber Kundenkonten eröffnen. Das ist ja das. Das ist ein Kundenkonto bei der Zentralbank. Dann bei der nächsten Krise, die leider, ich hatte letztes Jahr schon davor gewarnt, in Deutschland jetzt vorprogrammiert ist.
Immer wieder kommt in den letzten Jahren die Frage auf mich zu, Marc, wo soll ich denn Aktien kaufen? Welchen Broker kannst du empfehlen? Und bisher habe ich mich nie irgendwie hinreißen lassen, irgendeine Plattform zu empfehlen. Aber jetzt endlich habe ich einen Broker gefunden, den ich wirklich überzeugend finde und den ich dir von Herzen empfehlen kann. Und das ist Smart Broker. Name ist Programm. Mit Smart Broker kannst du an 29 Börsen Aktien, ETFs und Fonds zum Bestpreis handeln. Ich kenne das Team dahinter persönlich und bin absolut überzeugt, weil das Produkt intuitiv ist. Und das Beste ist, du kannst jetzt dein kostenloses Depot eröffnen und bekommst sogar noch ein Goldgeschenk, das ich für dich ausgehandelt habe. Also, den Link findest du unten in den Shownotes, in der Videobeschreibung. Und fang jetzt an zu handeln, werd aktiv, um dich vor Altersarmut zu schützen und vor den Sozialisten.
Fließt alles Geld von den Banken ab in die Zentralbank Digitalwährung, die übrigens programmierbar ist. Das ist sehr praktisch für die Zentralplaner. Vorteile für die Bevölkerung gibt es keine, aber Vorteile für die Zentralplaner gibt es sehr viele. Es geht um Macht, um Kontrolle und Ausübung dieser Macht über unsere Vermögenswerte. Ja, und es bedeutet natürlich auch weniger Wachstum. Denn wenn die Zahl der Banken runtergeht, geht das Wachstum runter. Denn das Wachstum kommt von den kleinen Firmen, von produktivem Kredit und das gibt es nur, wenn es viele kleine Banken gibt und daher geht das Wachstum runter. Also diese Anti-Wachstumspolitik wird natürlich vorangetrieben. Die EZB-Politik ist sehr erfolgreich, die Zahl der Banken bricht rapide ein. Jetzt kommt natürlich die Gegenseite und sagt, hey, das ist aber gar nicht so schlimm. Denn Wachstum ist ja was ganz Schlechtes. Es ist schlecht für die Umwelt, schlecht fürs Klima. Wir brauchen kein Wachstum. Und das wird in den Medien jetzt schon fast 10 Jahre ausgebreitet. Degrowth, Zero Growth, Null Wachstum. Wir brauchen Wohlstand ohne Wachstum. Ist Nullwachstum eine gute Sache? Nein. Wachstum ist nicht umweltschädlich. Und wir sprechen hier vom Wirtschaftswachstum. Ja? Das ist nicht umweltschädlich. Was ist der Beweis? Hier kommt sofort der Beweis. Es gibt gar kein Wachstum. Schauen Sie sich das von der Physik aus an. Nach den Gesetzen der Thermodynamik. Da wir tatsächlich in der physikalischen Welt kein Wachstum haben, was ist dann dieses Wachstum, von dem alle reden? Das ist Wirtschaftswachstum. Was ist das? Eine wirtschaftsstatistische Variable, die erfunden wurde. Es ist eine statistische Illusion. Und statistische Illusionen können natürlich nicht der Umwelt schaden. Und wenn Nullwachstum die Lösung wäre, naja, toll, das haben wir in Deutschland erreicht, die letzten 2 Jahre. Nullwachstum, jetzt sind wir im 3. Jahr. Heißt das dann, dass es keine Umweltverschmutzung gibt und keine Umweltzerstörung? Natürlich, das geht weiter. Und das beweist, das Wachstum ist ja nicht der Feind der Umwelt. Ganz im Gegenteil, es ist wichtig, dass wir genug Wohlstand haben, um die Umwelt zu schützen. Und dafür brauchen wir das, was nicht schädlich ist für die Umwelt, und das ist das Wirtschaftswachstum. So, jetzt zur Wirtschaftslage. Wir sind also im 3. Jahr der BIP-Schrumpfung und das ist das erste Mal seit 1933. Also wenn es wirklich so kommt, wie es jetzt aussieht und wie ich auch schon länger gewarnt habe, dass dieses Jahr auch wieder eine Wachstumsschrumpfung stattfinden wird, dann wäre das das 3. Mal. Das letzte Mal, dass das passiert hat in 3 Jahren konsekutive, war eben die ersten Jahre der 1930er. Wir sind international als Schlusslicht bekannt geworden. Und wir haben diese tägliche Schließung von traditionsreichen Firmen, manchmal sogar seit dem 17. Jahrhundert, alle Kriege überstanden, alle Katastrophen überstanden, aber jetzt ist es soweit, das Licht wird ausgeschaltet. Arbeitslosigkeit steigt, wir haben zunehmende Verarmung, nicht nur Altersarmut, allgemeine Verarmung in Deutschland. Einst Exportweltmeister verlieren jetzt die Firmen ihre Marktanteile in fast allen Märkten. Breiter gesprochen, was ist die Lage in Deutschland? Ausländische Belange dominieren die Prioritäten der Verwalter Deutschlands. Man hört sofort von den Politikern, neue Regierung, neue Politik, wir werden dies und dies für die EU tun und für. Aber Deutschland scheint irgendwie da nicht auf der Prioritätenliste zu stehen. Gefühlt findet eine Umvolkung statt. Meinungsfreiheit ist bereits abgeschafft. Polizeibesuch wegen Meinungsäußerung ist schon relativ oft der Fall. Abgewählte Politiker vergehen sich jetzt am Grundgesetz, um vermeintlich grünes Nullwachstum in das Grundgesetz zu meißeln, in Stein zu meißeln. Es ist schockierend. Und durch NATO-Interessen werden wir irgendwie hier an die vorderste Front des Dritten Weltkriegs buxiert, was auch nicht in deutschem Interesse sein kann. Wie kann das alles sein? Und da ist jetzt noch nicht dabei, was demnächst passieren wird. Und ich habe letztes Jahr schon davor gewarnt, vor dieser Bankenkrise. Es hat ja die EZB, wie 2009, 2010 schon gesagt habe, eine Immobilienblase erzeugt, ganz künstlich. Die haben sich an 2 Stufen gemacht. Das ist das japanische Programm. In Princess of the Yen habe ich das genau gezeigt, wie die Bank von Japan bewusst erst die Blase erzeugt hat, um dann das Banksystem kaputt zu machen. Und dann kann man jahrzehntelange Rezession und Nullwachstum eben künstlich erzeugen. EZB hat das zuerst, erste Stufe, in der Peripherie gemacht. Spanien, Portugal, Griechenland und Irland. Erst die Blase, dann die Bankenkrise, dann Rezession und Rekordarbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit. Und die EZB ist fair. Jetzt ist halt Deutschland dran, nicht? Oder war schon dran mit der Blase. Und die wurde dann im November 2022 geplatzt und zum Platzen gebracht. Und jetzt geht es natürlich runter mit den Immobilienpreisen, was innerhalb von ungefähr 2 Jahren die Banken mit sich ziehen wird. Also wie es weitergeht. Das letzte Zeichen der ehemaligen Stärke, das gab es ja doch noch, es gibt noch ein paar Anhaltspunkte. Und eins war, die Staatsverschuldung war international gesehen relativ bescheiden. Das muss natürlich auch noch zerstört werden. Es werden jetzt Schulden aufgenommen in großem Stil. Das bedeutet hauptsächlich, dass immer mehr Gelder von den vielen, von den kleinen, von den Steuerzahlern an die wenigen verteilt werden, um diese Schulden zu bezahlen. Und wenn man das, die Wirtschaft und Wirtschaftspolitik gut gestaltet, dann braucht man das überhaupt nicht. Ja? Also Staatsverschuldung ist immer eine Bankrotterklärung der Regierung. Man kann das alles ganz anders organisieren. Da kann man dann sogar einen Finanzüberschuss, einen Haushaltsüberschuss schaffen. Und jetzt haben wir noch die Ankündigung, dass demnächst die deutschen Ersparnisse auf den Bankkonten mobilisiert werden. Deutschland, EU sagt das auch. Wir werden jetzt auch die Beweisumkehr bezüglich unserer Vermögenswerte erleiden müssen, anscheinend. Wurde das angekündigt, offiziell im Koalitionsvertrag. Das bedeutet, wenn man jetzt nicht mehr beweisen kann, warum man vor 50 Jahren irgendwas aufs Bankkonto bekommen hat, man kann die Dokumente nicht mehr, dann ist es weg in dem Moment. Also es ist schon schockierend. Weiterhin natürlich der Ausbau des digitalen Gefängnisses, wo dann auch der Vermögenstransfer und Verlust zentral durchgeführt werden kann durch einen digitalen Vermögensregister. Also Deutschland befindet sich in einer entstehenden Jahrhundertkatastrophe. Was können wir tun? Kurz jetzt mal was Positives. Wir müssen uns daran erinnern, es gibt die Möglichkeit, hohes, egalitäres, nachhaltiges Wachstum, Wohlstand für alle zu schaffen, ohne Krisen, ohne Inflation. Das gibt's. Diese Möglichkeit besteht immer auch heute. Es ist natürlich nicht in der angelsächsischen Gleichgewichtsökonomie anerkannt. Die sagen, nee, also wenn ihr was Positives wollt, dann müsst ihr erstmal deregulieren, liberalisieren, Privatisierung, die Märkte für Ausländer öffnen, Importe fördern, ausländische Kapitalströme, man braucht ausländisches Geld. Nur dann entwickelt sich das Land und wird zu Wohlstand kommen. So machen die das seit 80 Jahren gegenüber Entwicklungsländern. Wie viele Beispiele gibt es, dass das geklappt hat? Kein einziges. 400 IWF-Weltbankprogramme. Seit 80 Jahren kein einziges Land hat das geschafft. Diese Entwicklungspolitik war natürlich verlogen und hat ganz andere Ziele verfolgt, war nicht erfolgreich. Das wird langsam zugegeben von den Ökonomen. Da gibt es eine interessante Veröffentlichung, wo führende Ökonomen in der führenden Fachzeitschrift Journal of Economic Perspectives zugibt, die Volkswirtschaftslehre hat, das ist natürlich die angelsächsische Gleichgewichts-VWL, hat seit 100 Jahren keine Fortschritte gemacht. Wir stellen uns immer noch die alten Fragen, was determiniert eigentlich das Wachstum? Was erklärt das Wachstum? Wie geht die Geldpolitik, die Fiskalpolitik? Sie wissen es nicht. Ist das möglich, dass es wirklich keinen Fortschritt gab? Ja, das ist so. Es ist sogar nicht nur seit 100 Jahren so, sondern seit 200 Jahren so. Es gibt aber Länder, die haben gesagt, wir folgen nicht dieser Ideologie. Wir folgen nicht diesem Rat aus Washington, sondern wir machen was anderes. Und die haben hohes Wirtschaftswachstum hingelegt. Japan, Korea, Taiwan, Singapur, China. Sie haben oft das Gegenteil getan, was aus Washington geraten wird. Streng verbotene Dinge getan. Japan war das erste Land, dessen Hochwachstumsmodell dann von den anderen kopiert wurde. Natürlich für die Weltgeschichte besonders wichtig, als China anfing, das System einzuführen. Das war unter Deng Xiaoping. Er wandte sich von Ideologie ab. Er sagte, ach, lassen wir diese ganze Ideologie, Politik, also Kulturmarxismus und das Ganze, lassen wir das. Versuchen wir jetzt einfach wissenschaftlich zu arbeiten. Suchen wir Wahrheit aus Fakten. Das ist die empirische Methodologie, die in der Volkswirtschaftslehre nicht mehr seit David Ricardo im englischen Raum verwendet wurde. Ich verwende es in meiner Arbeit und dann ist man ein Radikaler. Es ist weiterhin radikal im Westen, aber die Chinesen haben sich von dieser ihren ideologischen Denkweise abgewandt. Und was hat er gemacht? Was hat Deng Xiaoping gemacht? Sogar einen Monat bevor er an die Macht kam, er reiste nach Japan. Ich möchte mir das anschauen. Und er sagte den Japanern in seiner ersten Rede, wir kommen jetzt nach Japan in der Suche nach dem Elixier des Hochwachstums. Die geheime Formel des Hochwachstums. Und ein bisschen Sake und Motau beim Abendessen, dann beim Staatsbankett. Das hilft in Japan, die sagen einem gerne die Wahrheit, wenn es in informellem Umfeld dann geschieht. Und was sagten sie ihm? Banken, ihr braucht Banken. Wie viele Banken habt ihr in China? Eine. Eine für, ich weiß nicht, damals 600, 700 Millionen Leute, heute natürlich 1,4 Milliarden. Eine Bank? Ja, das reicht nicht. Und sie haben es ihm erklärt, warum die Banken? Und hier dürfen wir nicht vergessen, Knut Wichsel hat das schon gesagt, die Wahl eines Geldsystems mit allen Details ist in den Händen der Gesellschaft. Es gibt kein Naturgesetz, dass wir ein bestimmtes Geldsystem haben müssen. Wir können uns das frei aussuchen. Hier haben die Entscheidungsträger der Gesellschaft also die Möglichkeit, ihre wirtschaftliche Weisheit oder Torheit unter Beweis zu stellen. Leider sehen wir in der Geschichte die Torheit sehr oft. Das ist nochmal gelinde ausgedrückt, denn das unterstellt ja, dass da keine Intention da war. Ja, was ist die Wahrheit über das Geldsystem? Banken schöpfen Geld und man muss das in zwei Ströme teilen. Geldschöpfung für die Realwirtschaft und Geldschöpfung für vermögenswerte Transaktionen. Und das gibt uns dann drei Szenarien. Wenn Banken Kredit vergeben für vermögenswerte Käufe, dann werden natürlich diese Vermögenswerte durch die Geldschöpfung der Kreditvergabe nach oben gepumpt und so entstehen diese Blasen. Der Konsumkredit ist auch unproduktiv und auch nicht nachhaltig, aber ist in der Realwirtschaft, aber führt eben zu Inflation. Also Geldschöpfung, die nicht produktiv ist und ist nicht nachhaltig und führt zu Inflation, entweder Konsuminflation, wie wir das ab 2020 durch diese massive Geldschöpfung dann hatten, 21, 22, da ist ein Timelag, oder Vermögenswerteinflation. Aber wir können immer Wohlstand schaffen, das ist diese grüne Box hier. Wenn Banken Kredit vergeben für produktive Zwecke, für Firmen, Investitionen, um Ideen umzusetzen, Produktivität zu erhöhen, neue Technologie einzuführen, dann gibt es Wachstum, immer Wachstum, ohne Inflation. Und das geht immer, auch wenn alle beschäftigt sind, auch bei Vollbeschäftigung. Wir können also immer höheres Wachstum haben. Das einzige Limit hier ist die menschliche Ideenvielfalt. Ob man Einfälle hat, einfallsreich ist oder nicht, ob man neue Technologien entwickeln kann oder nicht. Und da haben wir noch keine Grenze gesehen. Und wenn man das jetzt versteht mit diesen drei Szenarien, kann man die ganze Weltgeschichte erklären. Und oft natürlich die Zentralbanken haben seit den 70er Jahren dafür gesorgt in Westeuropa, weil sie das Wachstum runterfahren wollen, dass die Banken fusionieren. Die größeren Banken machen dann eher diesen Spekulationskredit wie Spanien, Portugal, Irland. 30%, 40% Wachstum, da werden diese Blasen erzeugt. Die müssen dann zur Krise führen. Dann heißt ja, das ist der Arbeitsmarkt und wir müssen jetzt Reformen machen. Das wird dann verwendet, instrumentalisiert, um andere politische Ziele zu erreichen. Aber die Zentralbank wird nie als der Urheber dieser Entwicklungen gezeigt. In Japan das klassische Modell, massive Kreditschöpfung für Vermögenswertekäufe, diese gigantische Blase und dann hat die Zentralbank die Kreditschöpfung der Banken, die Zentralbank hat ja da Auswirkungen auf die Bankkreditschöpfung runtergefahren. Das Werkzeug, das verwendet wurde, heißt übrigens die Kreditlenkung, wo die Zentralbank den Banken Kreditschöpfungsquoten gibt. Man kann alternativ in Deutschland, das der Fall war, auch ohne diese Kreditlenkung das gute Resultat erzielen, wenn man die richtigen Banken hat, nämlich ein kleinteiliges Banksystem mit vielen Genossenschaftsbanken, Sparkassen, die hauptsächlich immer produktive Kreditschöpfung geben. Aber das wurde auch von der EZB kaputt gemacht, die eben seit 2008 von den Banken immer mehr verlangt hat, ihr müsst mehr Immobilienkredite vergeben. Ich habe selber gesehen, in Aufsichtsmeetings war ich dabei, wo sie die Volksbank oder Sparkasse besucht haben und dann heißt es immer, ja, ihr verdient nicht genug Geld in diesen anderen Sachen, das normale Bankgeschäft für produktive Zwecke, Kredite für Investitionen, nein, da müsst ihr andere Sachen machen. Zum Beispiel, habt ihr da nichts? Immobilien? Ja gut, das ist der richtige Gedanke. Und so wurde das gefördert. Ja, also diese grüne Box, der Realkredit für Investitionen, wenn wir das hochschrauben, können wir 10% Wachstum haben, 15% Wachstum haben, das geht. Und so hat das natürlich in Ostasien geklappt. Man erklärte also Deng Xiaoping, Banken sind die zentralen Geldschöpfer in der Wirtschaft, führen zu Wachstum, Landesentwicklung. So hat er dann in China Tausende von Banken gegründet, kleine Banken, Regionalbanken, Dorfbanken, Kreditgenossenschaften, Tausende und führte auch diese Kreditlenkung ein und es wurde die Kreditvergabe an kleine Firmen, KMUs massiv gefördert, produktive Kreditschöpfung, so kriegt man zweistelliges Wirtschaftswachstum. Also nicht die Zentralplaner, wo fünf Leute am Tisch vielleicht für die ganze Wirtschaft die Kreditschöpfung und Allokation des neuen Geldes bestimmen, sondern 5000 Banken mit 30 Zweigstellen, mit jeweils 35 Kredit-Sachbearbeitern, dann haben wir nämlich 5,2 Millionen Leute, die entscheiden, wie viel Geld geschöpft wird und wer kriegt das. Und das wird immer geprüft für produktive Zwecke. Hier ist das Werkzeug dieser Kreditlenkung. Und ich drücke jetzt drauf und dann sehen wir die tatsächliche Kreditschöpfung 3 Monate später von den Banken aufgrund dieses Planes der Zentralbank durchgeführt. Es ist ein extrem effektives Werkzeug. Das wurde eben zuerst in Japan gemacht und dann von Korea, Taiwan, Singapur, China auch eingeführt. Ja, und wenn wir das sehen, die Länder mit Kreditschöpfung haben natürlich im letzten halben Jahrhundert des 20. Jahrhunderts die höchsten Wachstumszahlen hingelegt. Deutschland konnte das ohne Kreditlenkung, das mussten wir aufgeben, 45 unter amerikanischem Druck, aber haben trotzdem noch gutes Wachstum gehabt durch die kleinteilige Banksystem. Aber man kann natürlich diese sogenannte freie Marktwirtschaft ganz leicht überholen, weil da das Geld hauptsächlich für Finanzspekulation fließt. Jetzt mal ganz kurz Aufklärung der großen Lügen, 8 große Lügen der offiziellen Volkswirtschaftslehre. Banken werden ja nur als Finanzintermediäre betrachtet. Und zu sagen, dass Banken da Geld schaffen, das ist ja eine Verschwörungstheorie. So hieß das wirklich tatsächlich. Das kam sofort, wurde da Diskussion abgeblockt und dann wird der Gegenüber ad hominem beleidigt und es ist ja ein Verrückter. Ich habe mir gedacht, ja, machen wir das halt wissenschaftlich. Machen wir einen empirischen Test dieser verschiedenen. Es gab 3 Theorien des Bankwesens. Eine davon war eben die Kreditschöpfung, dass die aus dem Nichts Geld schaffen. Und dann habe ich das durchgeführt. BBC war da, hat sogar gefilmt mit einer echten Bank in Bayern. Und ich habe mir den Kredit geholt und wir haben genau untersucht, was jetzt passiert innerhalb der Bank. Und ich konnte es beweisen, es ist veröffentlicht, eine der am meisten heruntergeladenen wissenschaftlichen Arbeiten aller Publikationen von Elsevier Wissenschaftsverlag. Can banks individually create money out of nothing? Und ist ja gut belegt, schauen Sie sich das an. Zweitens, Zinsen wird uns immer erzählt, ja, die Zinsen sind so wichtig, ganz wichtig und damit bestimmen wir die Wirtschaft und niedrige Zinsen führen zu hohem Wachstum, hohe Zinsen führen zu niedrigem Wachstum. Wieder eine Lüge. Habe ich mal angeschaut, ja, wo ist da der empirische Beleg? Gab es nicht. Das wird uns seit 200 Jahren erzählt. Alle Ströme der Ökonomie, selbst Alternative wie Keynesianer, Post-Keynesianer, Austrian School, die sagen das alle. Alle stimmen da überein und es ist falsch. Wenn man es mal empirisch gut wissenschaftlich testet. Das Gegenteil ist wahr. Zins und Wachstum sind nicht negativ, sondern positiv korreliert. Und was kommt zuerst? Das Wachstum, der Zins folgt. Und so geht es weiter. Also die Wahrheit ist meistens das Gegenteil von dem, was uns da erzählt wird. Die international dominante VWL nimmt Gleichgewicht in allen Märkten an. Daher sind Preise dominant, weil Preise das Gleichgewicht uns geben. Es ist eben diese Gleichgewichtsökonomie. Aber die Realität ist, es gibt keinen Beweis. Es hat niemals Beweis gegeben, dass es irgendwo ein Gleichgewicht gibt. Es gibt nicht dieses Gleichgewicht der Märkte und dann alle Märkte gleichzeitig, sondern im Gegenteil haben wir die Ungleichgewichtsvolkswirtschaft. Und das bedeutet, wir haben Mengenrationierung und das bedeutet, Mengen sind wichtiger als Preise. Daher die Kreditmenge ist die wichtigste Variable und für was es verwendet wird, wie Sie gesehen haben. Und das bestimmt, was passiert mit der Wirtschaft. Nicht der Zins, der folgt. Viertens, dominante Gleichgewichts-VWL behauptet, dass für Wirtschaftswachstum und Entwicklung Deregulierung, Liberalisierung, Privatisierung und ausländische Öffnungen für ausländische Märkte und ausländisches Geld nötig ist. Aber wie schon erwähnt, da gibt es keinen empirischen Beweis dafür und Länder, die das versucht haben, sind nicht erfolgreich. Während ich gezeigt habe, dass die Quantitätstheorie des Kredits, die ich schon vor fast 30 Jahren vorgestellt habe, dass die alles sehr gut erklärt. Fünftens, es wird uns gesagt, Menschen sind ja profitorientiert und so macht es die VWL, die Volkswirtschaftler nehmen an, dass der Mensch nur seinen Eigennutzen maximieren möchte und nicht von anderen beeinflusst wird und Werbung funktioniert eh nicht. Wenn das stimmen würde, dass Menschen sich nicht um andere kümmern, wie das da angenommen wird, dann wäre die Welt schon menschenleer. Wir wären alle als Babys gestorben. Wir sind nämlich von anderen Menschen abhängig und wir Menschen wollen Beziehungen, wir wollen Achtung, wir wollen respektiert werden, wir wollen Liebe. Und das muss der Grundansatz sein, den Menschen zu verstehen und nicht diese Märchen, die uns da erzählt werden. Sechstens, Bankenkrisen sind teuer für den Steuerzahler, wenn die kommt. Und das wird uns natürlich auch in Deutschland dann erzählt, wenn die Bankenkrise kommt. Ja, jetzt, oh, das wird ganz teuer, da müssen wir diesen. Stimmt alles nicht. Eine Bankenkrise kann man sofort beenden, indem man die Zentralbank, die Macht der Zentralbank verwendet, um die Bankenkrise zu null Kosten für die Gesellschaft beendet. Das heißt, jedes Mal, wenn der Bankenkrise da ist, eine echte Bankenkrise, die dann auch zu wirtschaftlichen Konsequenzen führt, wie Rezession, weiß man, das ist gewollt. Man kann nämlich die sofort beenden. Beispiel Japan 1945. Die Banken waren 100% bankrott. Die Bank von Japan dachte sich, okay, kein guter Zeitpunkt, jetzt eine lange Rezession zu haben. Dann lösen wir das Problem. Zack, ohne Kosten für den Steuerzahler, ohne Schulden, ohne Staatsverschuldung. Gleiches war auch im August 1914. Großbritannien erklärt, das Vereinigte Königreich Großbritannien und Irland erklärt Deutschland, Österreich, Osmanisches Reich den Krieg. Der Erste Weltkrieg. Sofort waren die britischen Banken bankrott, denn die ganzen Kapitaltransaktionen auch in Europa gingen über London. Britische Banken hatten viele dieser Papiere, die jetzt Feindespapiere sind, die als insolvent jetzt betrachtet wurden. Dann gingen die zur Zentralbank und haben gesagt, ja, jetzt sind wir bankrott, was machen wir? Zentralbank sagt, okay, kein Problem, wir wollen ja jetzt keine echte Bankkrise und Rezession, schlechter Zeitpunkt, wir haben gerade Krieg erklärt. Und was wird da gemacht? Wenn die Zentralbank eben die Krise ganz schnell beenden möchte und ohne Kosten da rauskommen möchte, dass es eigentlich gar keine echte Krise gibt, die Zentralbank kauft die notleidenden Kredite der Banken auf zum Nominalwert. Das ist nur eine Buchung innerhalb des Banksystems, das schöpft kein Geld. Es gibt also auch keine Inflation. Und das Problem ist gelöst, keine Kosten, keine Steuergelder verwickelt. Das ist meine QE1, quantitative Lockerung Version 1. Das hatte ich natürlich geraten in Japan. Habe das denen erklärt und das geht ganz einfach. Wurde immer geleugnet. Und stellt sich raus, die wollten das nicht. Die wollten die lange Rezession. Dann habe ich gesagt, selbst wenn man das macht, die Kreditbeauftragten bei den Banken sind jetzt so geschockt, die werden immer noch nicht genug Kredit rausgeben. Daher QE2, die zweite Version der quantitativen Lockerung. Die Zentralbank kann das Banksystem zwingen, die Geldmenge zu erhöhen, indem sie Werte aufkauft von Nichtbanken. Dann werden die Banken gezwungen, da neues Geld zu schöpfen. Die erhalten Reserven von der Zentralbank und wenn dann die Beweisung stattfindet, werden diese Einlagen neu geschöpft von den Banken. Und das haben die natürlich auch nicht gemacht, aber 2020, Bank von Japan macht es, weil die Federal Reserve hat es da gemacht. Plötzlich konnten sie es. Da war aber keine Deflation und Schrumpfung der Wirtschaft, dafür habe ich das ja entworfen, sondern da führte das natürlich dann zu Inflation. Daher habe ich seit 2020 gewarnt, die machen jetzt eine Rieseninflation. Und genau so kam es auch. Und nächstes haben wir dann Nummer 7. Diese Inflation der 70er und auch eben der 2020er entstand eben durch Zentralbanken und nicht Ölpreisschocks und Energieschocks. Das ist eine Lüge. Passt gar nicht mit den Zahlen. Haben wir jetzt keine Zeit, ins Detail zu gehen. Aber das war immer die unproduktive Kreditschöpfung. Also das Geldsystem ist da wichtig. Quantitative Lockerung von 2020 sollte keine Inflation erzeugen. Da waren alle erstaunt, weil sie dachten, es war das gleiche wie 2008. 2008 war QE 1, Quantitative Lockerung 1. Das schafft kein Geld und daher keine Inflation. Aber 2020 war ganz anders. Tja, und jetzt zum Schluss noch ganz schnell die, vielleicht wird mir hier der Saft abgedreht, geht es nicht mehr weiter. Schlussfolgerung, was können wir machen? Es wird ja hier sozusagen bewusst das Niedrigwachstum erzeugt, genau das Gegenteil von dem getan, was wir für Wohlstand brauchen. Was machen wir? Erste Priorität, Gesundheit, wir haben schon angefangen mit Übungen, dann persönliche finanzielle Sicherheit. Und dann aus Position der Stärke mithelfen, Deutschland zu retten, habe ich gedacht, na gut, hier beim Mark kann man sogar noch ein bisschen mehr aussprechen. Erste Priorität, eigentlich das ewige Leben. Nimm Jesus als Erlöser an. Ich habe es letztes Jahr gesagt und hat so positive Zusprache, dass ich mir gedacht habe, ich muss das wieder erwähnen. Ist eigentlich die allererste Priorität. Dann ist man auch ein bisschen unabhängiger, wenn die Gegenstimmen kommen, der Feind und die Bösen versuchen, die Wahrheit zu verdecken. Man hat seine Schutzengel, nicht? Zweite Priorität natürlich Gesundheit. Und da ist meist der Rat der Regierung wieder sehr schlecht. Man muss das Gegenteil tun. Ja. Dritte Priorität, persönliche finanzielle Sicherheit und dann mithelfen, gleichzeitig Deutschland zu retten. Also, was können wir tun zur finanziellen Sicherheit? Ich würde sagen, man sollte sich selbst natürlich in Sicherheit bringen und auch sein Vermögen, seine Vermögenswerte, damit man für seine Familie sorgen kann. Schweiz ist ein interessantes Land, in das wir jetzt einreisen können. Wir können dort wohnen. In den 80er Jahren, ich weiß noch, damals waren wir auch Zielscheibe eines dritten Weltkrieges, eines möglichen Kalter Krieg, wollten auch viele auswandern. Da konnte man nicht so leicht in die Schweiz. Das war nicht möglich. Jetzt Milliardäre aus Amerika, aus England, aus Osteuropa, das nicht in der EU ist, wollen in die Schweiz. Die zahlen da hunderte von Millionen dafür, dass sie das dürfen. Aber wir dürfen das jetzt alle. Da gibt es einen Vertrag mit der EU. Also darf man nicht unterschätzen. Wir dürfen das, wir können das machen. Muss man sich anschauen, wie man das dann gut macht, dass man sich aus Deutschland rauszieht, ohne dass da zu viel Reichsfluchtsteuer dann gezahlt werden muss. Aber gut, man muss sich an die Gesetze halten. Aber man kann schon mal anfangen mit Bankkonten in der Schweiz oder Liechtenstein, Südtirol vielleicht auch zur Diversifikation, Monaco, San Marino, Goldbestände erhöhen. Gold ist es immer sehr wichtig, dass man Zugriff hat. Und in Deutschland besteht immer die Gefahr, dass der Staat sich Zugriff schafft. Gerade wenn es dann heißt, ja, wo kamen diese Vermögen her? Auch wenn sie versteuert waren, wenn man einfach nicht die Dokumente mehr hat, dann kann das weggenommen werden. Also dann vielleicht ein Schließfach in Liechtenstein in der Schweiz ist wohl die weisere Entscheidung. Wie können wir mithelfen, Deutschland zu retten? Gründen wir wieder kleine Banken in Deutschland, aber auch in der Schweiz, in Liechtenstein. Ich bin in einigen Projekten, auch in Monaco und anderen Orten. Wenn ihr da mitmachen wollt, meldet euch. Wir können auch in Deutschland und wir sollten einen gemeinnützigen Verein gründen mit dem Ziel, nach Artikel 146 Grundgesetz eine verfassungsgebende Versammlung und freiheitlich-demokratische Grundlagen im Sinne des Grundgesetzes für eine Verfassung vorzubereiten. Diese Vorarbeit ist sehr wichtig. Danke. Und das ist eigentlich eine Pflicht, die wir als Bürger haben, denn das steht ja im Grundgesetz und wir wollen ja das umsetzen. Es wird irgendwann Zeit, das zu tun. Ich glaube, es ist höchste Zeit. Ja, und ich möchte es jetzt damit lassen. Meine Zeit ist vorbei. Vielleicht haben wir noch Zeit, hinterher uns zu unterhalten und auch würde ich dann gerne Fragen beantworten. Vielen Dank. Danke.